Kennt ihr das? Ihr kauft einen neuen Schrank, keine Ahnung, mit 47 Teilen oder so, und eine Anleitung, die aussieht wie eine kodierte Schatzkarte in einer geheimen Sprache. Ihr fangt motiviert an, alles scheint logisch, trotzdem bleibt am Ende eine Schraube übrig, die Tür hängt schief und der Schrank steht zwar, aber wie so ein müder Flamingo auf einem Bein oder so. Ihr habt euch ganz genau an die Anleitung gehalten, aber trotzdem läuft es nicht so, wie es sollte. So ähnlich ist es manchmal auch im Leben und im Glauben. Man bemüht sich, macht scheinbar alles richtig und steht trotzdem schief in der Gegend rum und fragt sich, wieso klappt nichts? Ich denke, dass auch bei euch nicht immer alles nach Plan läuft. Vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal eher wie so ein müder Flamingo als ein prächtiger Adler. Euer Leben ist nicht einfach. Wenn ihr ehrlich seid, ist euer Weg mit Jesus mehr von Sorgen als von Siegen geprägt. Ihr habt euch an die Anleitung gehalten, habt gebetet, gehofft, geglaubt. Und trotzdem scheint es einfach nicht zu funktionieren. Das Gute ist, ihr seid damit nicht allein. Auch Paulus wusste, wie sich das anfühlt. Deshalb geht er von seiner eigenen schwierigen Situation zu den Herausforderungen über, vor denen die Christen in Philippi standen. Wir befinden uns nach wie vor in meiner Predigtreihe Weg zur Freude. Das Erstaunliche ist, dieser Weg verläuft nicht durch rosarote Wolken oder entlang eines instataglichen Sonnenuntergangs, sondern mitten durchs Gefängnis. Wörtlich. Paulus schrieb den Brief aus dem Gefängnis, inklusive ungewisser Zukunft. Und trotzdem ist sein Brief durchzogen von echter Freude. Warum? Bisher hat Paulus uns vier Gründe gezeigt, warum es möglich ist, trotz Schwierigkeiten Frieden zu finden. Gott wird sein Werk in uns vollenden, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Wenn du jemanden liebst, dann betest du für ihn. Und wenn dir das schwerfällt, dann bete so lange, bis du ihn liebst. Das Wesentliche ist die Botschaft vom Kreuz. Wenn die verkündigt wird, ist alles gut. Und wenn du nach Gottes Willen lebst, dann gewinnst du in jedem Fall, ob Leben oder Tod, du bist auf der Siegerseite. Soweit sind wir bis jetzt gekommen. Jetzt richtet Paulus seinen Blick auf die Gemeinde. Und er schreibt über die Freude im gemeinsamen Dienen und Kämpfen. Er fragt sich nämlich, werden die Philipper standhalten, wenn es hart wird? Oder werden sie einknicken? Werden sie schmollen, wenn Probleme auftauchen? Werden sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen, wenn die Spannungen zunehmen? Werden sie sich entmutigen lassen oder zusammenstehen? Diese Fragen sind aktueller, als uns das lieb ist. Auch wir stehen unter Druck, immer wieder. Durch äußere Umstände, durch innere Kämpfe, Konflikte und Zweifel. Und genau hier setzt der heutige Abschnitt an. Ich lese Philipper 1, die Verse 27 bis 30. Also Philipper 1, Vers 27 bis 30. Und dort steht, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wieder sehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen, und jetzt hört ihr davon. Sehen wir uns erstmal den Anfang von Vers 27 an. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Damit fordert Paulus, verhaltet euch wie Christus. Verhaltet euch wie Christus. In der Neues-Leben-Übersetzung kommt die Dringlichkeit, mit der Paulus diesen Abschnitt beginnt, gar nicht so gut rüber. Besser ist es in der neuen Genfer-Übersetzung. Da steht, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Das Entscheidende ist es. Im Hinblick auf den Text, den wir uns letzte Woche angesehen haben, könnte man hier auch schreiben, ob ich aus dem Gefängnis rauskomme oder hier sterbe. Es gibt eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Und wenn ihr alles andere vergesst, merkt euch das hier. Denn das ist das Entscheidende. Das ist Paulus' Auftrag an die Philipper. Im Wesentlichen sagt er, seid das, wovon ihr redet. Ihr sagt ständig, dass ihr Christen seid, dann lebt auch als Christen. Ihr kennt das sicher. Jemandem zu sagen, dass man immer für ihn da ist und es tatsächlich zu sein, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Jemandem zu sagen, du bist mir wichtig und auch zu zeigen, du bist mir wichtig, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Deshalb lebt das, wovon ihr redet. Das ist der erste ausdrückliche Befehl in diesem Brief. Und er steht im Präsens. Das bedeutet, dass es ein Aufruf zu beständigem Gehorsam ist. Denn unser Handeln spricht oft viel lauter als unsere Worte. Der amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson hat es mal treffend formuliert. Er hat gesagt, deine Taten sprechen so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Und da ist irgendwie was dran. Unsere Taten sprechen so laut, dass man das, was wir sagen, gar nicht hört. Und wir sollen so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Wörtlich heißt es, dass wir unser Leben so führen sollen, dass es dem Evangelium Jesu würdig ist. Dabei ist Paulus' Wortwahl für uns wichtig. Das Wort Leben oder Wandeln leitet sich nämlich vom griechischen Wort politoiomai ab. Ein Begriff, der uns eigentlich wahrscheinlich bekannt vorkommt, Politik. Politik kommt daher. Es bedeutet, sich als Bürger verhalten. Später in Philipper 3, Vers 20, da schreibt Paulus auch noch, dass unsere Staatsbürgerschaft im Himmel ist. Paulus fordert also, euer Leben soll so sein, dass man eure himmlische Staatsangehörigkeit erkennt. Den Philippern war sofort klar, was es bedeutete, eine andere Staatsbürgerschaft zu haben als die des tatsächlichen Wohnortes. Sie lebten in Mazedonien, galten aber nicht als Mazedonier. Stattdessen waren sie Römer, stolze Römer. Ihre Identität hatte sich geändert, als Kaiser Augustus ihre Stadt zu einer Kolonie Roms gemacht hatte. Philippi lag mehr als 1100 Kilometer von Rom entfernt, genoss aber alle Vorteile und Privilegien des Römischen Reiches. Die Einwohner waren steuerfrei, ihre Stadt unterstand dem römischen Recht und ihre Kultur war von Rom geprägt. Sie übernahmen römische Kleidung, römische Namen und römische Architektur. Vermutlich hörten sie auch lieber römische Musik und aßen Pizza statt Gyros. Ihre Identität war nicht geprägt von dem Ort, an dem sie lebten, sondern von dem Ort, zu dem sie gehörten. So soll es bei uns sein. Unsere Identität soll geprägt sein zu dem Ort, zu dem wir wirklich gehören, dem Himmel. Nicht geprägt von dem Ort, wo wir leben, der Erde. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Lebt euer Leben als Himmelsbürger hier auf der Erde. Eure wahre Heimat ist nicht Mazedonien, nicht Deutschland, nicht Rüsselsheim, nicht das Hier und Jetzt, sondern der Himmel. Das ist eure wahre Heimat. Das ist eure Identität. Lebt also dementsprechend. Lebt Christuswürdig. Unser Alltag, unser Reden, unser Handeln und unsere Entscheidungen sollen widerspiegeln, was Jesus für uns getan hat. Nicht um die Rettung zu verdienen, sondern weil wir bereits gerettet sind. Wir können uns nicht selbst retten, aber da wir gerettet sind, sollen wir so leben, dass wir unserer neuen Identität würdig sind. Die römischen Bürger achteten darauf, ihrer Staatsbürgerschaft Ehre zu machen. Sie war ein Privileg und sie waren stolz darauf. Ähnlich sollten wir unsere Himmelsbürgerschaft sehen. Als Auszeichnung, als etwas, worauf wir stolz sein können, als etwas, wo wir uns freuen können, aber auch als eine Verpflichtung. Wie wir uns kleiden, wie wir sprechen und wie wir handeln, soll mit unserer Identität als Kinder Gottes übereinstimmen. Christus würdig zu leben bedeutet, dass wir Wahrheit und Liebe in unserer Sprache ausdrücken. Es bedeutet, dass wir in unseren Taten Gnade und Gerechtigkeit verkörpern. Und es bedeutet, dass wir uns bei unseren Entscheidungen, das Reich Gottes suchen und nicht unseren eigenen Vorteil. Wir sollen Menschen sein, über die andere sagen, wenn das ein Christ ist, dann möchte ich auch einer sein. Alexander der Große, er traf in seiner Armee einmal einen faulen Soldaten mit einer schlechten Einstellung. Er fragte ihn nach seinem Namen. Und der Soldat antwortete, Alexander, mein Herr. Und daraufhin entgegnete Alexander der Große scharf, entweder du änderst deinen Namen oder dein Verhalten. Als Christen sollten wir vielleicht auch manchmal darüber nachdenken. Für Paulus war es absolut inakzeptabel, dass ein Christ nicht christusgemäß lebt. Und so schrieb er auch in Epheser 4, Vers 1, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen. Paulus sagt gewissermaßen, dass wir so leben sollen, als würden wir ständig beobachtet. Denn das werden wir. Es ist völlig unwichtig, ob er vor Ort ist oder nicht. Sie sollen sich dran halten. Oder wie er es ausdrückt, ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet euch dran. In ähnlicher Weise mahnt uns der Bibellehrer Warren Wiersbe, dass die Welt um uns herum das Evangelium daran erkennt, wie sie uns sieht. Er schreibt, du schreibst ein Evangelium, jeden Tag ein Kapitel, durch deine Taten und deine Worte. Die Menschen lesen, was du schreibst, ob es wahr ist oder nicht. Aber was ist dein Evangelium? Denk dran, dass die Menschen den Himmel nach dem Verhalten seiner Bürger beurteilen. Wir vertreten das Evangelium Jesu und sollen daher ein würdiges Leben führen. Mahatma Gandhi sagte einmal, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Eure Christen sind Christus so unähnlich. Lasst uns dafür sorgen, dass sich das ändert. Dass wir Christen Christus ähnlich sind. Der amerikanische Kirchengeschichtler Carl Truman schreibt, es ist auffällig, dass im Neuen Testament und im frühen 2. Jahrhundert Christen und Heiden nicht nur durch ihren Glauben, sondern auch durch ihr Verhalten unterschieden wurden. Christen und Heiden konnte man am Verhalten unterscheiden. Es ist unsere Aufgabe, dass das so bleibt. Oder vielleicht besser, dass es wieder so wird. Das führt mich zu einer herausfordernden Frage. Eine Frage, die euch vielleicht noch nie gestellt wurde. Ich habe die Frage vor einiger Zeit gehört und das ist eine schwierige Frage. Die Frage lautet, wenn du verhaftet würdest, weil du Christ bist, gäbe es genug Beweise, um dich dafür zu verurteilen? Denk mal drüber nach. Ein Leben, das der Botschaft Christi entspricht, ist kein perfektes Leben. Ist auch nicht unbedingt ein einfaches Leben. Aber es ist ein Leben, das auch unter Druck in der Öffentlichkeit und im Alltag sichtbar bleibt. Jesus lebt und ich lebe für ihn. Das ist das, was unser Leben zeigen soll. Das ist ein christuswürdiges Leben und es lohnt sich, ein solches Leben zu führen. Aber das ist noch nicht alles, was in Vers 27 steht. Paulus fordert uns auch auf, dass wir zusammenhalten. Ganz wichtig. Wir sollen zusammenhalten. Und ich lese es nochmal vor. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Haltet zusammen. Paulus greift in diesem Vers auf Bilder zurück, die sowohl dem Schlachtfeld als auch dem Stadion entstammen. Für die Christen in Philippi war das sofort verständlich. Als römische Kolonie war die Stadt von Veteranen der römischen Armee geprägt. Viele der Leser waren mit militärischem Denken und staatsbürgerlichen Idealen vertraut. Sie kannten Loyalität, Pflichterfüllung, Standhaftigkeit und Kampfbereitschaft. Und deshalb nutzt Paulus diese Bilder. Der Ausdruck "haltet im Geist fest zusammen" lässt sich sinngemäß übersetzen mit "bleibt in geschlossener Formation stehen, vereint in Haltung, Mut und Entschlossenheit". Das Bild, das erinnert an eine römische Militärformation, bei der Soldaten Schulter an Schulter mit erhobenen Schilden und vorgestreckten Speeren eine schier unüberwindbare Wand bildeten. Diese Phalanx war nicht nur Verteidigung, sondern ein Ausdruck unerschütterlicher Einheit. Wir stehen zusammen. Wenn wir als Christen so zusammenstehen, können wir den Angriffen des Feindes standhalten. Wir sollen feststehen, und zwar nicht als Einzelkämpfer, sondern gemeinsam. Ein Teil unseres Problems heute ist, dass wir glauben, Gott wolle in erster Linie, dass jeder Einzelne von uns ein bequemes und glückliches Leben führt. Aber die Bibel macht deutlich, Christsein ist kein Spielplatz, es ist ein Schlachtfeld. Wir wurden nicht gerettet, um uns auf einer geistlichen Hängematte auszuruhen, sondern um Teil von Gottes geistlicher Armee zu sein. Aber wenn die Granaten des Lebens einschlagen, geraten manche in Versuchung, sich unerlaubt vom geistlichen Schlachtfeld zu verdrücken. Anstatt zusammenzustehen, ziehen wir uns zurück und spalten uns ab. Genau das war schon immer Satans Strategie. Er zielt darauf ab, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Spaltung ist kein Zufall. Sie ist gezielte Taktik. Der Teufel ist nicht einfach nur der Böse, sondern der Spalter, der durch Worte Beziehungen zerstört, mit Lügen, Gerüchten und gezielten Angriffen. Er sät Misstrauen, um uns gegenseitig aufzubringen, gegeneinander. Er nutzt Unterschiede in Meinungen, Persönlichkeiten oder Stilfragen, um uns voneinander zu isolieren. Und diese Spannungen spüren wir in unseren Gemeinden. Denn wenn der Teufel unsere Einheit angreift, wird unsere Kraft geschwächt, unser Mut untergraben und unsere Botschaft verliert an Glaubwürdigkeit. Es hat schon seinen Grund, warum Jesus in Johannes 17, Vers 11 gebetet hat: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus wusste, warum er das betet. Er kannte seine Jünger, aber er kannte auch uns schon. Hast du echte Gemeinschaft mit deinen Geschwistern? Oder bist du innerlich voller Bitterkeit, weil du jemandem nicht vergeben kannst, was er dir angetan hat? Es ist Zeit, diese verletzten Beziehungen zu heilen. Nimm dir ein Herz und sprich's an. Denn Unvergebenheit ist wie eine schleichende Vergiftung. Werdet alles Bittere los. Hebräer 12, Vers 15 warnt: Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Lasst uns eine Antwort auf Jesu Gebet sein, indem wir echte Einheit leben. Aber bei bloßem Zusammenstehen bleibt es nicht. Paulus ruft auch dazu auf, als Team gemeinsam zu kämpfen. Der Ausdruck "kämpft gemeinsam" ist im Griechischen synatleo. Das Wort setzt sich zusammen aus syn, heißt mit, und atleo, das heißt kämpfen oder wetteifern. Unser deutsches Wort Athletik kommt daher. Paulus wechselt hier vom Schlachtfeld zum Stadion. Es geht um Teamgeist, Koordination, ein gemeinsames Ziel und darum, sich gegenseitig anzuspornen. Wir stehen nicht nur zusammen, um zusammenzustehen, wir kämpfen gemeinsam für etwas Größeres, für den Glauben, für das Evangelium, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch Dietrich Bonhoeffer, der im Widerstand gegen das NS-Regime gefangen genommen und getötet wurde, wusste um die Bedeutung geistlicher Teamarbeit. In seinem Buch Gemeinsames Leben nennt er 7 Prinzipien für den Umgang von Christen untereinander. Christen sollen erstens ihre Zunge hüten und sich weigern, schlecht über Geschwister zu sprechen. Zweitens Demut bewahren, im Wissen, dass sie selbst allein durch Gnade vor Gott bestehen. Drittens geduldig zuhören, um das Herz des anderen wirklich zu verstehen. Viertens, sich nicht zu schade sein, unterbrochen zu werden, selbst durch scheinbar kleine Anliegen. Fünftens, die Last des anderen mittragen, auch wenn dieser seine Freiheit missbraucht. Sechstens, den Mitgeschwistern das Wort Gottes zusprechen, wenn sie es brauchen. Und siebtens, verstehen, dass sich echte Autorität im Dienen zeigt, nicht im Herrschen. Wenn wir das verinnerlichen und leben, dann wird deutlich, wir sind nicht nur ein frommer Haufen. Wir sind eine kampferprobte Truppe mit einer großen Mission. Wir gehören zusammen. Wir sollen miteinander leben, miteinander dienen, miteinander kämpfen. Trotzdem ist es nur allzu menschlich, dass wir Angst bekommen, wenn uns Widerstand entgegenschlägt. Und deshalb sollen wir auch mutig sein. Paulus schreibt in Vers 28, lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind, für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Lasst euch nicht einschüchtern. Das Wort einschüchtern wurde verwendet, um die Reaktion eines scheuen Pferdes zu beschreiben. Also so ein Pferd, das durch ein plötzliches Geräusch oder eine unerwartete Bewegung aufgescheucht wird. Das Pferd zuckt zusammen, scheut und verliert möglicherweise die Kontrolle. Und ehrlich gesagt, genauso sieht es bei uns doch auch manchmal aus, wenn wir unsere Probleme sehen. Unsere Rahel, die liebt es, Leute zu erschrecken. Gut, das mit dem Verstecken klappt bei ihr glücklicherweise noch nicht ganz so gut. Sie freut sich aber riesig, hinter der Mauer zu warten und dann mit einem lauten Buh hervorzuspringen. Und ich erschrecke mich natürlich jedes Mal. Genau diese Schrecksekunde meint Paulus hier. Eine spontane, reflexhafte Angstreaktion. Aber Paulus sagt, lasst euch von euren Freunden nicht einschüchtern, lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen oder verunsichern und lasst euch schon gar nicht in Panik versetzen. Denn wir müssen keine Angst haben. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Damit will Paulus nicht sagen, dass Widerstand leicht ist. Aber er ermutigt uns, mit Angriffen zu rechnen und ihnen mit innerer Festigkeit zu begegnen. Jesus selbst hat das seinen Jüngern ganz offen gesagt. In Johannes 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt hasst uns. Und Paulus hat das am eigenen Leib erfahren. Und dennoch schreibt er in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese Einstellung basiert auf einem klaren Bewusstsein. Die, die Jesus ablehnen, sind verloren. Aber die, die an ihn glauben, sind gerettet. Und das ist es wert, dafür einzustehen, auch wenn es Gegenwind gibt. Ein christuswürdiges Leben ist nicht immer einfach, aber es ist immer sinnvoll. Und es wird nicht unbelohnt bleiben. Aber wir sollen nicht nur mutig sein. Das wäre ja viel zu einfach, ne? Wir sollen nicht nur mutig sein, wir sollen mutig sein mitten im Leid. In unserer christlichen Subkultur, in der wir oft von Segen, Ruhe und Gottes Gnade sprechen, Da liefert Vers 29 damit eine ziemlich extreme Korrektur. Paulus schreibt, denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Yay! Das griechische Wort, das hier mit Vorrecht übersetzt wird, leitet sich von einem Wort ab, das Gnade oder jemandem einen Gefallen tun bedeutet. Paulus sagt hier also sinngemäß, euch ist etwas Gnadenvolles geschenkt worden. Nicht nur die Erlösung, sondern auch das Leiden. Toll. Dass unsere Erlösung Gnade ist, verstehen wir. Aber dass auch Leid ein Ausdruck von Gnade sein kann, das ist schwer zu begreifen und noch schwerer anzunehmen. Oder siehst du deine Probleme als ein Privileg? Ich weiß auch nicht, ob ich sie so sehe. Natürlich leiden wir manchmal, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben und die Konsequenzen unseres Handelns tragen müssen. Ist so. Wenn wir Mist bauen, müssen wir es ausbaden. Aber nicht jedes Leid ist selbst verschuldet. Leiden gehört zu Gottes Plan mit uns dazu. Das machten Paulus und Barnabas in ihrer Unterweisung der ersten Christen schon deutlich. In Apostelgeschichte 14, Vers 22, da heißt es, sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Und in 2. Timotheus 3, Vers 12, da lesen wir, jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Wenn du also keine Anfechtung erlebst, keine Schwierigkeiten oder Ablehnung, dann frag dich doch ruhig mal ganz ehrlich, lebe ich überhaupt so, dass mein Glaube sichtbar ist? Stehe ich noch klar zum Evangelium? Verhalte ich mich anders als andere? Lebe ich christuswürdig? Als John Wesley eines Tages auf seinem Pferd ritt, wurde ihm plötzlich bewusst, dass er seit 3 Tagen keine Anfechtung mehr erlebt hatte. Er stieg vom Pferd, kniete nieder und betete, Herr, vielleicht habe ich gesündigt oder war ungehorsam. In diesem Moment erkannte ihn ein Mann auf der anderen Straßenseite und warf einen Stein nach ihm. Der Stein prallte von der Straße ab und verfehlte Wesleys Kopf nur knapp. Wesley sprang auf und rief, Gott sei Dank, alles ist gut. Gott ist immer noch bei mir. Nur mal so als Gedankenanstoß. Wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, bedeutet das nicht, dass Gott abgelenkt war oder dass ein Fehler im System passiert ist. Alles, was dich trifft, geht durch den Filter seiner Treue. Aber viele Christen reagieren überrascht, wenn es schwierig wird. Fast so, als wollten sie sagen, Moment mal, das habe ich nicht bestellt. Ich wollte Segen, Frieden und Wohlstand, kein Leiden, keine Probleme. Und das ist verständlich. Genau deshalb rechnet die Bibel auch mit solchen Reaktionen. In 1. Petrus 4, Vers 12 und 13, da heißt es, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Hinter dem Leiden steckt eine tiefere Absicht. Es ist nicht sinnlos. Manchmal erkennen wir den Sinn später. Manchmal sehen wir, dass Gott uns dadurch geholfen hat. Sei es uns in unserem Stolz zurechtgestutzt oder in unserem Glauben hat wachsen lassen oder darin, dass er uns einfach bewahrt hat. Manchmal sehen wir das hinterher, aber ich bin ganz ehrlich, manchmal sehen wir es hinterher auch nicht. Wir können aber darauf vertrauen, dass nichts passiert, was nicht dem Plan Gottes entspricht. Aber kehren wir zu Philipper 1, Vers 29 zurück. Paulus schreibt nicht einfach, dass wir leiden. Er schreibt, dass wir für ihn leiden. Es geht um Gottes Herrlichkeit und seine Größe. Eine Frau namens Karen Watson ging als Missionarin in den Irak, im vollen Bewusstsein der Gefahr. Vor ihrer Abreise schrieb sie ihrem Pastor einen Brief mit dem Vermerk: Du liest das nur, wenn ich gestorben bin. Und nach ihrem Märtyrertod wurde der Brief geöffnet. Darin schrieb sie an ihre Familie und an ihre Freunde. Sie hinterließ eine einfache, aber kraftvolle Zusammenfassung dessen, was Nachfolge bedeutet. Sie schrieb: Gehorsam war mein Ziel, Leiden war zu erwarten, seine Herrlichkeit ist mein Lohn. Leiden ist zu erwarten. Ich weiß, es ist keine tolle Predigt, die ich euch hier halte. Ne? Ich mag das immer mehr, euch die anderen Sachen zu sagen. Aber das steht auch drin. Aber seht euch Vers 30 an. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon. Wir kämpfen nicht alleine. Ganz wichtig. Wir kämpfen nicht alleine. Man könnte es auch so verstehen. Ihr habt gesehen, wie ich bereits für Jesus gekämpft und gelitten habe. Jetzt seid ihr an der Reihe, euch an der Schlacht zu beteiligen. Wir zusammen. Die Christen in Philippi wussten, was Paulus meinte. Sie hatten miterlebt, wie er in ihrer eigenen Stadt geschlagen und ins Gefängnis geworfen wurde. Und sie wussten auch von seiner Gefangenschaft jetzt in Rom. Paulus sagte ihnen: Ihr kämpft denselben Kampf wie ich. Die Umstände mögen verschieden sein, die Ausprägung auch, aber das Prinzip ist dasselbe. Jeder Gläubige hat zu kämpfen. Schau dich mal um. Vielleicht denkst du, du wärst allein mit deinem Schmerz, deiner Erschöpfung und deiner Enttäuschung. Aber du wärst überrascht, wie viele Menschen um dich herum gerade kämpfen. Vielleicht sogar direkt neben dir. Bist du es leid, zu kämpfen? Hast du es satt? Dann habe ich eine gute, eine schlechte und eine schöne Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, für Christen ist der Kampf eines Tages vorbei im Himmel. Die schlechte Nachricht ist, bis dahin wirst du weiterkämpfen müssen. Aber die schöne Nachricht ist, du musst diesen Kampf nicht alleine führen. Du musst diesen Kampf nicht alleine führen. Und so sehen wir, Gemeinschaft ist essentiell. Deshalb hat Paulus gerade eben noch geschrieben: Haltet zusammen, ihr gehört zusammen, ihr braucht einander, kämpft gemeinsam. Wir brauchen einander, wir müssen füreinander da sein und uns unterstützen. Denn wenn wir füreinander da sind, dann haben wir Grund zur Freude mitten im Leide. Paulus macht deutlich, ein Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass alles glatt läuft. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen schon zerbrochen sind, weil ihnen was anderes erzählt wurde. Nein, ein Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass alles glatt läuft. Im Gegenteil. Paulus, der diesen Brief aus dem Gefängnis schrieb, kannte Leid, Druck und Unsicherheit. Und doch zeigt er uns den Weg zur Freude. Er nennt vier Dinge, die uns dabei helfen. Erstens, lebt als Bürger des Himmels, mitten auf der Erde. Unsere Identität ist himmlisch, nicht weltlich. Unsere Heimat ist der Himmel, nicht die Erde. Und das muss in unserem Leben, in unserem Alltag sichtbar werden. Zweitens, haltet zusammen und kämpft als Team. Christen sollen nicht gegeneinander arbeiten, sondern Seite an Seite für das Evangelium einstehen. Und drittens, habt keine Angst vor Widerstand und Leid. Beides gehört zu unserem Leben dazu. Leid ist auch kein Zeichen von Gottes Ferne, sondern manchmal sogar ein Ausdruck seiner Gnade. Und viertens, du kämpfst diesen Kampf nicht alleine. Vielleicht fühlst du dich wie ein müder Flamingo, wackelig, erschöpft und unperfekt. Aber genau damit bist du nicht alleine. Wenn wir als Himmelsbürger leben, kämpfen wir gemeinsam. Und deshalb müssen wir keine Angst haben, sondern können uns freuen. Denn gemeinsam sind wir stark. Und darum gilt, wenn du Christus würdig lebst, hast du immer einen Grund zur Freude. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gern aufstehen. Ja, Vater, manchmal denke ich mir, einige Texte in der Bibel hättest du gern weglassen können. Manchmal denke ich mir, das mit dem Leid, das kannst du doch einfach rausstreichen. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, ist doof. Manchmal gefällt es mir nicht. Aber ich danke dir dafür, dass wir dir trotzdem vertrauen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir trotzdem darauf vertrauen dürfen, dass du da bist und dass du stärker bist als all unsere Sorgen, als all unsere Probleme und als all unser Leid. Und ich danke dir dafür, dass du uns Geschwister zur Seite gestellt hast. Geschwister, deren Leben auch nicht unbedingt einfacher ist, aber Geschwister, mit denen wir gemeinsam unser Leben leben können. Geschwister, mit denen wir unser Leid teilen dürfen, wo wir lernen dürfen, füreinander da zu sein. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Gemeinschaft zu werden. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dieses Team zu sein, wo wirklich einer für den anderen da ist, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich bitte dich darum, dass du uns wirklich klar machst, was es bedeutet, dass unsere Heimat nicht hier auf der Erde ist, sondern im Himmel bei dir. Ich danke dir dafür, dass du das für uns getan hast, dass du uns zu Himmelsbürgern gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, was das für ein Privileg ist und wie stolz wir darauf sein dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dementsprechend zu leben. Amen.